Endlich geht's los mit unserem ersten Gast, oder wie wir das schön gesagt haben, unserer ersten Gästin. Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, war, das war, glaube ich, die geilste Bademantel-Party, was ich in meinem Leben erlebt habe, was ich mit der Frau gefeiert habe. Und ich freue mich, dass sie heute Zeit hat. Und heute kann man schon ein bisschen sagen, ein bisschen ein Legenden-Podcast, was wir da heute starten. Also, liebe Michi Kirchgasser, herzlich willkommen bei Was dahinter steckt.
Ja, danke schön. Grüß euch.
Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark.
Das grüne Herz.
Bademantel-Party.
Hi, Kirchi.
Hi, Conny. Da war die Conny auch dabei, oder?
Ich glaube nicht, weil ich weiß nichts mehr davon.
Nein, war sie leider nicht dabei.
War sie noch nicht dabei?
Ja, du bist jetzt jung, oder?
Hey. Zweiter Mal, wann war denn das? Das war in Ding. War die Conny noch nicht?
Ja, nein, ich kann jetzt im Jänner in Solbach verletzt damals.
Es ist was.
Ah, St. Moritz, oder? War das?
Da hast du wirklich was versammelt, muss man sagen. Aber ja, also, ist schon wieder eine Zeit her, nicht? Kann man ja sagen. 8 Jahre. Kann man ja schon vergessen.
Nein, ich vergiss es nicht. Hallo.
Nein, wer dabei war. Dass Ach du so. Dabei warst, weiß ich ja.
Kann
du,
kann
die Champagnerflaschen und über den Kopf gießen, über jede möglichen Personen, die zu nahe gestanden sind.
kann ich da kurz unterbrechen? Wir sind ein sportlicher Podcast und ich möchte jetzt nicht schon wieder mit irgendeiner Party anfangen, weil zu den
Ich möchte sagen, die Feier war ja sportlich.
Die Feier war sportlich, ist aus einem sportlichen Erfolg rausgekommen und man muss die Feste feiern, wenn sie fallen, weil man weiß nie, ob man wieder was zum Feiern hat.
Das stimmt allerdings. Aber Kirchi, meine erste Frage an dich. Wie geht's dir? Was tust du? Und dazu einmal.
Mir geht's super. Also ich genieße den Hochsommer, wie es jetzt gerade ist, sehr. Vor allem mit meiner kleinen Wasserratte Fabio. Also wir sind jetzt auf Urlaub gewesen und jetzt sind wir daheim und wir haben zu Hause, Gott sei Dank, und glücklicherweise einen Pool. Da sind wir die ganze Zeit drinnen, mehr oder weniger, weil, ja, heraus ist ja fast zu weit. Und es ist halt extrem cool mit ihm. Er ist jetzt 2,5 Jahre und taucht das ganze Becken durch und taucht alles vom Beckenboden auf. Und somit sind wir den ganzen Tag im Wasser. Und sonst geht's mir auch sehr gut. Ich habe im Ende März ein neues Scharnierl gekriegt. Ich bin quasi
eine genaue Erörterung.
Nein, es ist 40er-Service. Man muss ja so drinnen bleiben. Nein, ich weiß ja schon seit 10 Jahren, dass ich ein neues Knie brauche. Und letztes Jahr im Herbst war dann alles ein bisschen sehr, sehr viel und sehr, sehr mühsam. Dann habe ich mich mit meinen Ärzten beraten und dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann war es am 31. März soweit und ich habe ein neues Knie gekriegt und jetzt ist 3 Monate her und es geht mir super.
Das ist schön zu hören, dass es dir gut geht. Ich habe mir den Spruch aussuchen lassen und ich hoffe, der gilt nicht nur für die Skikarriere, sondern auch für die Karriere und alles, was jetzt danach so gekommen ist bis jetzt. Ich bin überglücklich, so lange meinen Traum leben zu dürfen, hast du gesagt, wie du aufgehört hast zum Skifahren. Was hat sich verändert und lebst du deinen Traum weiter nur auf eine andere Art und Weise?
Also das war immer ein Traum und das wirklich so zu machen zu dürfen, die Chance zu haben, da durchzubeißen, auch das Glück zu haben, das über so einen langen Zeitraum zu machen, das waren ja doch 17 Jahre, das war wirklich ja ein Traum. Und jetzt ist es halt einfach so, dass ich schon wieder auf die Schokoseiten im Leben gefallen bin. Also ich sage jetzt mal, das erste Jahr, nachdem ich aufgehört habe, war speziell die ersten 3 Monate ja ein bisschen komisch. Zuerst war ein bisschen so ein Urlaubsgefühl. Und dann fängt irgendwann der Kopfrater noch so, was machen wir jetzt? Weil, okay, jetzt hast du halt Verträge, das geht noch ein Jahr, und nachher, was tust du dann? Dann wird's spannend. Und dann wirst du mal nervös. Dann ist nicht nur das quasi so, tagtägliches Training ist weg und alles andere ist super und jetzt dann mal lockerlässig chillen. Sondern da fängst du dann gleich einmal ein bisschen denken, also mal, was mache ich, was könnte ich machen, was taugt mir. Ich habe dann eben das Glück gehabt, ich habe eine Weihnachtssendung gedreht mit der Bürger Conny von Servus TV und sie hat mir erzählt, dass sie eben im Bereich Sport Moderatoren suchen. Da sage ich, ja, ist schön und gut, aber ich bin ja keine gelernte Moderatorin nicht. sagt, die Wurst drehen kannst. Dann sage ich, ja, und jetzt was sage ich so, hallo, da bin ich, mach mal was. Dann sagt sie, nein, sie würde mir meinen Namen fallen lassen und dann schauen wir weiter. Und ja, sie hat meinen Namen in den Kreis geworfen und relativ kurze Zeit darauf haben sie sich gemeldet und dann haben sie gesagt, ja, ob ich Sport interessiert bin, allgemein Sport interessiert. Und dann sage ich, ja, bin ich. Ja, weißt du, weil wir haben jetzt die Rechte für Champions League und Europa League. Und ich so, ja, wieder so im Sinne von ich, Moderatorin, naja, Fußball Champions League ist doch oberste Liga, gell? Ja, nein, also sie haben jetzt da ein Casting und ich soll vorbeikommen für Interviewsituationen vorbereiten und nachher schauen wir weiter. Ich habe die Interviews vorbereitet, ich bin zu dem Casting gegangen, habe das alles gemacht und mir hat es voll getaugt und einer dann auch und sie haben dann gesagt, das scheint wirklich so zu funktionieren, was sie sich vorgestellt haben, was für eine Idee das sie haben. Und somit war dann das Ganze, dass ich relativ flott wieder eine sehr, sehr coole Sache gehabt habe, eben bei Servus TV die Anstellung, wo ich eine eigene Serie gehabt habe, die was geheißen hat Kirche trifft und im Bereich Fußball für die Europa League Porträts gemacht habe. Das war 3 Jahre lang und leider hat jetzt Servus TV die Rechte nicht mehr und somit ist jetzt gerade die Fortführung unserer gemeinsamen Zusammenarbeit einmal auf stillgelegt, aber war halt sehr, sehr cool, dass ich da gleich wieder einen unglaublichen Traumleben habe dürfen, weil es einfach, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit Athleten zu reden, ihnen die Bühne zu geben, sich selbst zu präsentieren. Und ich habe auch so extrem viel gelernt in der ganzen Seite hinter dem Mikro oder hinter einem Beitrag, was alles zu machen ist. Wie kommt man in eine Geschichte rein, wie kommt man wieder raus, eben dass es auch ein schöner Fluss ist, dass du nicht so viel mit umschneiden musst. Ja, ich war schon ziemlich nervös, weil ja eben gelernte Moderatorin ich nicht gewesen bin und auch immer noch nicht bin, aber halt einfach extrem gerne rede und hat mir in dem Sinn geholfen und hat einfach voll viel Spaß gemacht und es hat aber auch die Kicker echt viel Spaß gemacht und wir haben da ein unglaublich cooles Kirche-Trift-Team gehabt und waren da 3 Jahre echt lässig beieinander. Und jetzt ist es halt so, dass ich Moderationen mache, dass ich Meet and Greets habe, ich habe Skitage, ich habe noch meine Partnerschaften und kann mir aber meine Zeit wirklich cool einteilen. Und speziell im Sommer ist es immer ein bisschen ruhiger, heuer im speziellen Fall, weil ich mir heuer wirklich von eben 31. März weg bis September eigentlich keinen Termin eingegeben habe, damit ich konzentrieren kann, damit ich Ruhe habe beim Knie. Weil ich halt auch nicht mehr tagtäglich Training und Therapie mache, sondern halt, wie es mein kleiner Chef ein bisschen zulässt.
Aber wenn ich sporadisch.
Ja, sporadisch. Also der Unterschied ist schon so, wenn du nicht mehr musst, dann ist halt schon ein bisschen so, ist schwierig, dass die Konstanz hat. Das sage ich jetzt, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Aber sonst, wie gesagt, es geht mir super. Also ich kann mich über noch nichts beschweren.
Aber da hört man schon aus, also du machst das definitiv mit sehr viel Leidenschaft, allein was man da jetzt aus den paar Minuten zuhören da hört. Und für mich bist du immer eine Frau gewesen, eine Powerfrau. Ich bin in den World Cup gekommen und du warst schon jahrelang dabei, voll erfolgreich und auch mit den Medien warst immer präsent, bist eigentlich ja auch immer in erster Reihe gestanden, wenn irgendein Sponsor oder wie soll ich sagen, ein Partner vom ÖSV, was braucht hat. Mikim, für du warst immer dabei und hat dir das immer taugt, dass du da schon extrem viel in der Öffentlichkeit stehst und eher ein offener Mensch gewesen bist oder auch jetzt noch bist, dass du jedem zugehst?
Ich glaube, es hat einfach auch brutal geholfen, dass ich so ein offener Mensch bin. Ja, ich glaube grundsätzlich, wenn man gern redet, ist es irgendwie auch logisch, dass man jetzt vielleicht nicht ganz introvertiert ist. Sagen wir es mal so. Und ja, dass ich da immer so vorne mit dabei war, das habe ich selber gar nicht so mitgekriegt gehabt. Das war halt, ja, war so, wenn halt Sachen waren, dann hat es geheißen, die und die sind dabei. Und ab und zu war es halt, wenn man jetzt ehrlich ist, lästig, weil waren da oft bessere Sachen eingefallen. Oder einfach einmal einfach im Zimmer bleiben und schlafen und gemütlich sein und nicht dann da wieder noch 1,5 Stunden irgendwo hin. Aber unterm Strich ist es ja eigentlich schon ein bisschen Auszeichnung gewesen, dass sie mich immer genommen haben.
Und du bist definitiv gut angekommen, weil sonst hätten sie die nicht genommen, weil.
Ja, also, ob ich jetzt gern geredet habe oder gut geredet habe oder einen Blödsinn geredet habe.
Es ist wurscht, was du gemacht hast, gell? Irgendwie hat alles funktioniert so auf diese Art und Weise, mit deiner Art und Weise. Du bist jemand, der sich nicht verstellt vor der Kamera und vor dem Mikrofon. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal kurz gesprochen, wie du eben das Kirche trifft gemacht hast und dass du dann auch erlebt hast, wie du mit den verschiedenen Trainer und Kicker eben geredet hast, bevor eine Kamera eingeschalten worden ist und dann war so passt, Sendung geht los. Auf einmal haben die komplett anders geredet.
Also wenn wir hingekommen sind, eben verkabeln und die ganzen Geschichten und dann habe ich immer schon angefangen ein bisschen reden. Einfach, also mein großes Glück war, sie haben mich einfach auch als Sportlerin kennt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt als Journalistin noch hingekommen bin, sondern sie haben mich auch wirklich als Sportlerin oder ehemalige Sportlerin gesehen und gekannt. Und dann haben wir also geredet und natürlich redest du halt, ja, der eine ist vom Training gekommen, der eine ist von der Therapie gekommen, fragst du halt nach, wie es geht, ob sie fit sind. Und du warst da schon so im Gespräch drinnen und dann haben wir eigentlich dann einfach nur mal gesagt, okay, jetzt ab jetzt werden wir aufzeichnen, weil der Ton halt dann fertig war und dann haben wir das gemacht. Und wie ich dann meine Geschichte quasi gehabt habe, war dann meistens so, dass sie halt dann nochmal für eine andere Sendung, sei es für am Abend oder für Sport und Tag, was braucht haben. Und dann habe ich gesagt, passt, danke, für mich reicht es. Bin mega happy und dann haben wir eben mit der Regisseurin und so geredet, sagt sie, nein, für sie passt es auch super. Sie braucht aber noch zwei Fragen für eben Sport und Tag. Und in dem Moment haben eigentlich alle die Schultern gestrafft, nach hinten da, die Gesprächssprache auf einmal weg vom Dialekt und auf umgangssprachlich oder Hochdeutsch und voll starr da gestanden. Dass ich mir echt gedacht habe, so Wahnsinn. Also wie arg, das ist wirklich so, wir brauchen ein Interview und zack, mit einem Fingerschnipp ist man einfach in der Position. Kennen wir alle selber. Du tust irgendwo Schmähdanteln und dann sollst du was Sinnvolles sagen oder ist halt zum Beispiel eine Werbeaufnahme und du musst halt vom Schmähdanteln in das professionelle Schema quasi reinfallen. Aber dass das innerhalb von einem Bericht und einem Beitrag so arg ist, das war mir in dem Moment nie bewusst, dass wir das vielleicht auch gemacht haben. Aber es war arg zum Zuschauen.
Ja, Kirche, wie du sagst, ich habe das auch voll gemerkt. Wir sind einmal für Audi zusammen, die, ich glaube, Taxifahrt oder was war
Ski-Taxi,
das?
Ski-Taxi, ja.
Ja, sind wir zusammen gefahren und das war mit dir so, ja, gemütlich dahin ratschen, wie wir halt hier zu reden und überhaupt nicht irgendwie für mich jetzt das Aktive gegenüber an Journalisten. Mhm. Überhaupt nicht so die Distanz da. Also ich finde, du vermittelst das echt gut, dass man sagt, okay, mit dir kann man jetzt normal reden, nicht Frage-Antwort.
Ja, und es war mir auch wichtig, dass, also das war halt auch die Idee dahinter, wenn jetzt eine ehemalige Sportlerin mit Sportler redet, dass du gleich von einer ganz anderen Ebene das Gespräch beginnst. Aber für mich war dann auch wichtig, dass ich das Vertrauen, das ich da irgendwie so automatisch gekriegt habe, ja nicht zerstöre im Sinne von blöde Fragen oder so Nachfragen oder Nachhakeln oder irgendwas außerkitzeln wollen. Also ich weiß noch genau, es war halt beim zum Beispiel Conny Leimer, der war in Leipzig damals, das war Halbfinale, Europa League. Und da war so die Wechselgerüchte. Geht er nach München, geht er nicht nach München, hin und her. Und wir haben im Vorfeld die Ansage gekriegt vom Verein, ich darf nicht zum Wechsel oder zum weiteren Verlauf seiner Karriere, also kurzfristigen Verlauf seiner Karriere, befragen. Und dann ist halt nur so gewesen, zum Schluss ist es irgendwie gegangen, wir sind auf dem Trainingshügel umgestanden in Leipzig und wir haben ein bisschen so über das Essen geredet und keine Ahnung. Und ich habe mir dann einfach nur gefragt, so ja, weil in Salzburg, und so habe ich gesagt, ja, von Salzburg, gell, da sieht man so Richtung München so schön und so Münchner Weißwürstel, da soll ich das auch ganz gerne essen oder nicht. Und dann hat er schon schmunzeln müssen, weißt. Und das war so, er hat dann nichts drauf gesagt, aber es war einfach durch dieses Schmunzeln, es war keine richtige Frage dahinter, es war keine richtige Antwort dahinter und doch hat jeder so ein bisschen gewusst, aha. Und das war aber dann...
Hinterhältig?
Nein, nicht hinterhältig, gar nicht hinterhältig, weil das wollte ich auf keinen Fall sein. Kreativ würde ich es nennen. Also, ja, wie gesagt, für mich war halt das Spannende eben, versuchen, anders zu fragen, neue Fragen zu machen oder halt einfach mit dem Wissen, wo ich jetzt eben über sportliche oder über einen Trainingsalltag frage, dass ich gleich ein bisschen spezifisch reinfrage, weil ich ja weiß, ich will ja gleich die Antwort haben und nicht jetzt so eine allgemeine Basisantwort, sondern ich will gleich eine gewisse Antwort haben. Und dann weißt du auch, wie du fragen musst, weil du natürlich auskennst in einem gewissen Bereich. Also ich brauche jetzt bei sportmedizinischen Tests nicht im Vorfeld lang und breit und mal dumm erklären für jemanden, sondern kann genau reingehen und dann vielleicht mit der nächsten Frage oder in der nächsten Frage das ein bisschen erklären. So war halt einfach oft mein Zugang. Und ja, es hat grundsätzlich wirklich an jeden Tag, mir auch voll. Da bin ich ja wirklich gern hin und her gefahren und war ja halt am Tag oft einmal 7 Stunden im Auto, weil ich halt meistens irgendwo 3, 3,5 Stunden hinfahren haben müssen, dürfen natürlich, weil ich mich natürlich auch auf die Athleten gerichtet habe. Es hat immer geheißen, wann hast du Zeit? Und ich gesagt, da kann ich nicht. Sonst kann ich immer. Und Uhrzeit habe ich gesagt, ist mir egal, weil ich weiß als Athlet, wenn der sagt, der kann nur um 7 in der Früh, dann bin ich froh, wenn der um 7 in der Früh kann. Und ich bin da in der bittenden Rolle, ich bin Bittsteller und habe da hinzufahren, wann das funktioniert. Und nicht sagen, ach, mir darf es um 10 besser passen. Das ist vielleicht auch so eine Sache gewesen, wo ich gesagt habe, sobald es irgendwie geht, ich war immer bereit.
Das ist natürlich für die Athleten sehr cool, wenn man da so entgegenkommend ist.
Ja, aber es war ja selber als Athlet, oder?
In der Generation,
oder?
Die was das fordern. Ja, genau.
Ja, aber das ist ja...
Ich glaube, dass wir da mittlerweile so weit sind, dass wir das fordern, weil... Ah ja, es sind so viele Sachen mittlerweile. Früher war das einfach weniger, wenn ich denke, wie viel Zeit das für Social Media mittlerweile drauf geht, was man früher nicht gehabt hat.
Boah, bin ich froh, dass das nicht wirklich drin war.
Da was zu richten.
Also dieses Social Media ist schon, dank meiner Karriere als Skifahrerin und Social Media, gerade in Anfangsbing, habe ich einige Follower. Aber wie du sagst, es ist brutal zeitaufwendig und das nehmen wir Spitzensport dazu, das ist schon, Conny, wie ist das? Du bist ja die einzige Aktive noch.
Ja, wie du sagst, also natürlich oberste Priorität hat der Leistungssport, ganz klar, aber es ist einfach das, ja, der Beruf Spitzensportler ist einfach so breit gefächert und du hast auch eine gewisse Verantwortung den Sponsoren gegenüber, also natürlich, man macht's mit, man probiert schon sein Bestes geben, ich probiere oft private Eindrücke vermitteln, weil das möchte ich ja ich auch bei den anderen, die was ich jetzt da suche, auch sehen und nicht nur das, was ich im Fernsehen sehe. Aber es ist schon herausfordernd und wenn es nicht geht, dann einfach kein schlechtes Gewissen haben, weil ich mir denke, ich bin kein was schuldig.
Aber du machst auch alles selber oder hast du wen?
Ja, ich mache also prinzipiell Ideen und so alles selber. Natürlich mit Bilder oder Videos braucht man immer wieder Hilfe und ganz klar, das geht einfach alleine nicht. Aber im Endeffekt, ich möchte nicht 24/7 mein Handy umlaufen und nur die ganze Zeit Fotos machen, sondern ich möchte gescheit trainieren, ich möchte mein Leben genießen und wenn es ganz schön ist, wisst ihr, hat man kein Handy dabei. Das gewisse Gleichgewicht muss man da schon finden und haben.
Das ist schön gesagt, gewisses Gleichgewicht. Letzte Saison das Thema gehabt, dass wir eine Mama hatten, die zurückkommen wollte in den Weltcup. War das für dich eigentlich einmal ein Thema, jetzt abgesehen davon, dass deine Knie vielleicht eh nicht mitgespielt hätten, soweit ich das im Kopf habe. Aber hättest du dir vorstellen können, mit deinem Kind zu Hause nochmal Skirennen zu fahren?
Nein. Das war für mich eine Sache, die ganz klar nicht funktioniert hätte. Und jetzt nicht etwa aus sportlichen Gründen oder sonst irgendwas, sondern weil für mich klar war, wenn ich während der aktiven Zeit schwanger werden hätte sollen, noch hätte ich aufgehört, einfach weil ich, also ob das jetzt klischeebehaftet ist oder nicht, meine Vorstellung einfach gewesen ist, ich bin dann daheim, ich habe das Kind und genieße das. Genauso habe ich es auch jetzt dann gemacht, nach meiner Karriere. Und ich muss aber echt sagen, ich habe die Dami schwerst bewundert, weil sie gesagt hat, dass sie schwanger ist und sie möchte aber zurückkommen. Und ich habe gedacht, so, boah, okay, cool, bin ich dann gespannt, wie es ihr geht, wenn das Kind dann da ist. Weil einfach mit dem Moment, mit der Geburt, du, ja, verantwortlich bist für so ein kleines Kind. Und das Orgel ist, ich sage aber, für mich jetzt wäre Frage, ich war gern als Sportlerin mit so einer Überzeugung in allen Belangen eingegangen, wie ich von Anfang an Entscheidungen für Fabio getroffen habe. Also dieser Mutterinstinkt, den du von der ersten Sekunde hast, das ist mein erstes Kind. Ich habe ja keine Erfahrung, nicht irgendwo. Du kriegst ja sofort Sachen gefragt, passt, wenn wir die Spritzen geben und machen wir das und jetzt müssen wir das machen und wir müssen das kontrollieren und es sind einfach so viele Entscheidungen innerhalb von die ersten 2, 3 Wochen zu fällen, wo du null Ahnung hast, du kennst das Kind eigentlich nicht, du kennst die in der Mutterrolle nicht, aber du machst instinktiv alles richtig und du entscheidest das so und wenn dir irgendwas nicht hundertprozentig passt, dann sagst du da, nein, das habe ich als Athletin, als junge Athletin sowieso nicht gemacht. ganz zum Schluss, ja, da wo ich einfach gewusst habe, okay, jetzt bin ich eine gestandene Frau, weiß, was ich brauche, weiß, was ich will, weiß, was ich fordern darf, was ich mir rausnehmen darf. Und dann habe ich das gemacht. Aber ich hätte gern oft so diese Entscheidungen, die beim Fabian von der ersten Sekunde weg gemacht hat, das hätte ich gern in meiner aktiven Karriere früher gehabt und öfter gemacht.
Spannend.
Es ist wirklich wahr. Und wie die Dame nachher eben da zum Zurückkommen versucht hat, die ganzen Umstände, da bin ich natürlich auch zu weit weg, weil ja, ich bin nicht beim Team dabei, ich kenne die ganzen Sachen nicht. Aber ich habe mir schon gedacht, es kann auch schwierig sein. Aber allein, dass sie körperlich nach einem Jahr, nicht einmal ein Jahr, so weit wieder fit ist, wirklich Spitzensport zu betreiben, das war schon sehr faszinierend, muss ich sagen. Trotzdem meinen allergrößten Respekt.
Ja, definitiv. Und auch sehr spannend auch für mich zum Zuschauen, beziehungsweise für dich jetzt auch zu hören. Aber wie du gesagt hast, auch vom Spitzensport als Mama-Rolle, wie ist das bei dir so herangereift, das Aufhören? Ich höre jetzt auf, ich merke es, ich kann es jetzt für die Knie nicht. Hast du das sofort gespürt oder ist das so gekommen?
Ich habe ja eben seit 2009, es war die erste gröbere Verletzung, die erste große Verletzung. Das war ja eine knappe Impressionsfraktur am Ober- und am Unterschenkel. Und das ist eigentlich die ganze Krux gewesen, warum ich jetzt auch künstliches Knie gebracht habe, weil einfach da von dem Zeitpunkt weg ich einen Knappe schon Klasse 4 gehabt habe.
4 von 4,
genau. Die nächste Stufe ist Arthrose. Und das war 2009. Vor allem bin ich bis 2018. 2015, und dazwischen ist ja dann das rechte auch noch ein bisschen kaputt geworden. Und ich bin dann jedes Jahr im gleich nach dem Finale operieren gegangen. Weil den Knappe, das wisst ihr selten, den muss man dann glätten und dann muss man wieder schauen, dass er sich irgendwie so halbwegs erholt, was halt ein schlecht durchblutetes Gewebe, also quasi nicht tut, irgendwie halt ein bisschen beruhigt. Und 2015 war es dann auch so, dass ich halt wieder mal ins Krankenhaus einmarschiert bin und dann hat der Dr. Fink gesagt, magst du es nicht einfach lassen? Das war einfach so viel gescheiter. Und dann sage ich, Christian, das ist, ich spüre, da geht noch was. Und wenn ich jetzt weiß, jetzt riechst du mich wieder gut her, dann bin ich ja wieder gut für ein Jahr. Ja, aber es gibt da ein Leben danach auch. Sag ich, ja, ich weiß es, aber ich höre jetzt nicht auf. Ich spüre, da geht noch mehr. Ja, dann ist die WM in Wales gewesen und habe ja Medaille gemacht, oder Medaillen, das hat dann super gepasst, bin ja wieder operieren gegangen. Hab dann einmal 2016 im Frühjahr nicht operieren müssen, was ja ein Highlight war.
Yay!
Ja, die Freude hat nicht lange gewährt, ich bin Skifahren gegangen und dann denke ich mir so, irgendwas ganz passt da nicht. Bin heimgefahren, habe wieder mal MRT gemacht, hat gesagt, nein, müssen wir machen, das geht nicht. Das sind freie Gelenksteile. Aber die Kirche sagt das, ich kann es da nicht versprechen. Ich schaue, dass ich das Knie so wenig wie möglich angreife, aber es kann sein, dass die Saison gelaufen ist. Das war im August. Nein, plötzlich, es war im Juli. Ist das weh. Auf alle Fälle, passt. Er hat alles halbwegs hingekriegt. Ich kann die Saison starten, habe dann aber erst mit 5 Schneetagen vor Levi gestartet und bin dann damals gleich 11. geworden, weil ich mir gedacht habe, so cool, passt, das kriegen wir hin. War dann eh wieder recht eine gute Saison. Bis Dezember. Waren immer so kleine Sachen dabei. Und ich habe immer schon gemerkt, so, es wird einfach immer zarter und irgendwie mag ich schon langsam nicht mehr. Nicht das Skifahren und nicht das Trainieren, sondern das immer wieder zurückkämpfen. Und dann war so, dass ich 2017 eben, also dann war der Jänner, es war Flachau, hingefahren, alles war super. Ich schwinge nach dem Hingefahren ab, geht zum Wolfi, mein Servicemann, gebe ihm die Ski und sage, mit dem fahren wir morgen, wenn ich überhaupt fahre, irgendwas passt nicht, mir hat es einen Trainer gegeben, aber wenn, dann fahren wir mit dem Ski. Und er so, ja was? Sag ich, ja, ich rufe dich morgen in der Früh an. Hab dann schon irgendwie gewusst, es passt hinten und vorne nicht. Hab dann wieder, hat es mir Baker-Zysten gerissen, dann habe ich eben das Rennen nicht fahren können, bin dann um Dienstag um 1 Nachmittag erst weggefahren nach Innsbruck. Dann hat er mir da 2 Spritzen voll Flüssigkeit rausgetan. Und hat er gesagt, wissen, du hast das eh, eigentlich müssen wir operieren, aber ich weiß eh, was jetzt kommt, dass in 3 Wochen eine WM ist. Sag ich, ja, genau. Wenn es irgendwie geht, dann werden wir jetzt wieder mal durchdrucken. Sagt er, ja, absolutes Sportverbot. Du darfst 20 Minuten am Tag spazieren gehen. Und habe dann in Moritz meine Bronzemedaille gemacht. Und das war einfach so, ich habe 3 Wochen lang nichts gemacht, habe dann 2 Tage Super-G trainiert, 1 Tag Slalom trainiert und bin dann die Opfer gefahren. Was ja cool ist in Moritz, muss man sagen. Das war schon. Hilft halt natürlich Moritz die Pistenbeschaffenheit auch. Und hat dann alles funktioniert. Und dann war mir klar, so, 2018 ist Olympia. Ich habe noch keine Olympiamedaille. Wenn ich mir beide Knie nicht mehr herrichten lasse, dann habe ich eine Chance, dass Olympia halt doch funktionieren kann. Und dann haben wir ein Telefonat gehabt. Ich bin mit meinem Mann in Sebastian auf der Couch gesessen. Auf Lautsprecher, die Flatsche Elisabeth war dabei. Und der Fink Christian war dabei. Und dann sagt er, ja, Kirche. Ja, Christian, wie tun wir, wenn wir jetzt beide Knie, also tun wir beide Knie operieren, oder eins wieder im März und eins dann im Mai? Und dann hat er gesagt, so, na, bitte los. Und dann sage ich, nein. Und dann das so erklärt, jetzt eben mit 3 Wochen Pause und nichts da und dann eine Medaille machen und Olympia ist ein Olympia und ich habe noch keine Olympia nicht. Dann darf ich mich immer fragen, was wäre wenn? Und das war für mich die entscheidende Frage. Was wäre wenn? Wenn ich mich das nicht mehr fragen kann, dann ist der richtige Zeitpunkt. Es war dann die Therapie, ich habe dann beide Knie operiert, habe dann erst mit September Skifahren angefangen, war eigentlich, ja, für die wenigen Schneetage, es macht halt dann die Routine auch wirklich was aus, wenn du nur mehr schaust, dass du ein Gefühl hast. Und das Material hat der Servicemann auf jetzt gut gelegt, er hat einfach gewusst, okay, ich bin jetzt nicht die Aggressivste, hat ein bisschen geschaut, was fahren die an, hat mir so ein Paket zusammengestellt und mit dem haben wir es dann hingekriegt und bin gefahren, bis ich mir halt dann kurz vor Weihnachten beim Parallelslalom in Courchevel eingefadelt habe beim Einfahren und habe mir das Kreuzbandel eingerissen und einen Bombruss. Dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt 6 Wochen Pause. Und dann sage ich so, können wir das verkürzen? Und sagt er, sobald du der Stirn gehen kannst, ohne Schmerzen, ohne Ausweichen, darfst du Skifahren anfangen. Ich bin nach 3 Wochen der Stirn runtergegangen. Wir sind nach St. Michael im Lunga Slalom drinnen gegangen. Bin am Nachmittag mit den Krücken gegangen. Bin am nächsten Tag wieder Skifahren gegangen. Bin am Nachmittag wieder mit den Krücken gegangen. Hab das keinem gesagt, weil ich einfach gedacht habe, ich muss das jetzt probieren. Ich will zu Olympia.
Und die haben glaube ich bin gestört.
ja, mittlerweile sage ich auch, dass ich gestört bin. Damals war es ganz normal. Und dann war halt einfach echt in der Lenzer Heide die letzte Chance. Und da war ich mit der Startnummer schon relativ weit hinten. Und ich habe gewusst, da hat der Cheftrainer damals gesagt, damit du schnell bist, nehme ich dich mit. Das ist keine Frage nicht. Und ich habe kein Ergebnis gehabt bis dahin. Das war mein Problem. Und ich weiß so genau, ich bin in Slalom gefahren, in der ersten Steilung. Ich habe mich super gefühlt. Ich habe mich wirklich super gefühlt. Und fahre unten ins Flachen rein und mache einen Linksprung und ich habe dann auch wieder die Bestätigung gekriegt und ich war mir so sicher, dass ich so sauber am Ski stehe und dann wollen wir jetzt Knie auslassen. Das hat einmal hergehalten, vom Druck her. Und dann bin ich da raus und dann bin ich am Seitenrand gelegen. Und dann bin ich da oben eine Viertelstunde gesessen, habe Rot und Wasser gekriegt. Und wir von der Lange sind mal die ganzen Sachen geschossen, das erste Weltcuprennen, das erste Stockerl, der erste Sieg, natürlich auch Verletzungen, immer wieder die Operationen und einfach dann die Medaille wieder eben von Moritz und dann habe ich gewusst, das war's. Und dann war für mich aber klar, ich fahre die Saison nicht mehr fertig. Ich fahre noch ein Rennen, ich fahre das nur mit einem Dirndlgewandl und ich fahre nicht, ich mache jetzt nicht einen Monat Pause, weil Olympia ist, mache einen Monat Therapie und fahre dann noch 2, 3 Rennen Vollgas. Sondern danke, das war's. Es war mir ein Volksfest.
Und das war wirklich immer Volksfest mit
dir. Es geht immer auf die Leute, die mein Umfeld hat, Schmiedi. Du warst immer viel dabei.
Manchmal.
Ja, und da war es extrem lustig.
Aber da, jetzt habe ich nicht gewusst, dass es dort dann die Entscheidung gefallen ist. Ich habe gedacht, weil eben eher auf Olympia bezogen, dass das, weil du Olympia nicht dabei sein hast können. Aber es ist wirklich so komplett und.
Nein, es war, also mir war klar, okay, jetzt bin ich raus, jetzt nimmt man mich sowieso nicht mit. Aber es war trotzdem auch gleichzeitig die Erkenntnis, weil man hat ja gewusst, da in Pyeongchang, das sind so flache Sprünge, dass das ein bisschen blöd ist halt für die Knie. Und ich habe gewusst, aber wenn es mir da schon auslässt, dann traue ich vielleicht eh gar nicht springen, weil ich weiß nicht einmal, ob beim Landen alles fällt. Also das war dann das überhaupt nicht, ja. Das war dann überhaupt nicht irgendwie so, also das klingt jetzt so, als wenn man uns eh wurscht gewesen war. Nein, aber es war sofort so eine Erkenntnis da, das darf wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Und deswegen weiß ich, dass ich mich nicht einmal frage, wie es mir jetzt gegangen hat. Weil das was wäre, wenn in dem Moment die Antwort war. Weil ich gewusst habe, das war ein totaler sauberer Schwung und das Knie hat das nicht mehr hergehalten. Deswegen habe ich gewusst, es geht nicht mehr. Genau. Und es war jetzt nicht, ich habe gewusst, das ist ja die letzte Saison. Und es war jetzt nicht so, um Gottes Willen, jetzt ist alles vorbei und Hilfe und was mache ich jetzt? Und es war einfach, scheiße, schade, es ist vorbei, aber okay.
Aber für die war es trotzdem ein rundes Ende.
Ja, es war in dem Moment, war es einfach klar. Das war vom Start weg von 100% Sportler, bis ich da gesessen bin, auf 100% ehemalig. Das ist so zweischneidig, das Schwert, und das ist in der Sekunde so da gewesen. Und ich bereue es nicht, und ich lerne nichts nach. Es hat alles seinen Grund gehabt, warum es so ist und wie es so ist, und es hat einfach alles, was sein soll.
Jetzt haben wir die Karriere und den Lebenslauf eigentlich souverän umgedreht.
Ich wollte auch gerade sagen, für dich ist es echt praktisch, Kirche, weil wir haben uns so viele Fragen aufgeschrieben.
Aber und ich rede so gerne, gell?
Und du arbeitest wirklich alles punktuell ab und man braucht nur zuhören, und in dem Fall vergisst du sogar die Fragen, weil es war jetzt echt spannend und es war arg, auch immer solche Geschichten dahinter zu hören, die was man sonst im Fernsehen zwar sieht, aber man kann mit denen oft nichts anfangen, die Entscheidungen und da was im Kopf wirklich auch noch vorgeht.
Mhm. Was dahinter steckt,
was
meine
dahinter
Damen.
Was dahinter steckt. Ja, aber kann ich, das Erlebnis habe ich mit dir gehabt, letztes Jahr im Skitaxi. Wie du von deinem Mützriss und von den inneren Blutungen erzählt hast. Und ich mir gedacht habe, so, ey, what?
Ja.
Hat auch keiner so in dem Sinn mitgekriegt gehabt, weißt du? Also, oder halt, jetzt würde ich mal sagen, bin ich doch relativ nahe dran gewesen und habe das nicht mitgekriegt.
Nein, es war zart, ja. Eben das Leben, ich glaube, so geht es jedem, oder hat schon jeder mal miterlebt.
Ja, es
das
ist
Leben
halt,
schreibt einfach seine Geschichten.
Ja, und auch wenn man jetzt vielleicht offen ist und kommunikativ, gewisse Sachen will man ja doch nicht auch als preisgeben, oder will man auch nicht, also speziell als aktiver Sportler willst du ja auch nicht, dass jetzt die Medien alles mitkriegen. Weil sonst ist ja bei jedem Zirkel und bei jedem, was weiß ich, Fingernagel abbrechen, ist schon eine Schlagzeile da. Das willst du ja nicht.
Ja, aber nicht nur den Medien gegenüber. Ich finde, man muss auch, oder man bütet ja oft ein, dass man stark sein muss, auch den Konkurrenten gegenüber, weil ich möchte nicht das und das preisgeben, was mich auch schwach macht, weil dann denke ich, dann sehen das oder hören das auch meine Konkurrentinnen, und dann ist es nachher auch oft so, man mache ich den jetzt noch mal stärker.
Oder wie weit denkst denn du?
Also das hätte ich mir jetzt auch noch nicht gedacht.
Nicht? Ich denke mir das schon.
Na, steige aus.
Aber ist egal, statt stopp, du fuck, stark sein. Und das warst du definitiv sehr oft bei Weltmeisterschaften. Vor allem bei der HMWM 2013 in Schladming mit deiner silbernen im Slalom. Da war ich nämlich dabei, weil da bin ich Vorläufer gefahren, also nicht im Slalom, aber bei der WM. Und es war unglaublich. War das der eine der coolsten Momente in deiner Karriere?
Ja, vor allem du sagst es richtig, es war einer der coolsten. Also ich kann gar nicht so eine Rangordnung machen, was für mich irgendwo ganz oben steht. Aber Schladming ist halt einfach, da sind einfach so viele Sachen dabei. Ich bin 11 Jahre in Schladming in die Schule gegangen. Hauptschule, Handelsschule, Aufbaulehrgang. Ich bin in der Schule drin gesessen und Schladming hat sich, ich glaube, 4 oder 5 Mal für eine WM beworben. Und bin in der Schulklasse drin gesessen und habe aus dem Fenster ausgeschaut und genau auf den Hang geschaut und habe mir gedacht, wenn da einmal eine Medaille, eine WM ist, dann gewinne ich eine Medaille.
Warum ist das die ganze Zeit auf?
Mit heutigen Wissen müsste ich sagen, wenn da einmal eine WM ist, dann werde ich da Weltmeisterin. Aber
ja, Mindset ist alles.
Ja, Mindset ist alles, genau. Aber das war so wild, weil einfach eben in der Kombi bin ich 4. geworden. Und da habe ich mich im Slalom hingelegt. Bin auf Bestzeit gefahren, mit 9 Zehntel Vorsprung, obwohl ich 8 Zehntel liegen lassen habe. Ich meine, das gibt's nicht. Und nachher, ja, Riesentallauf war ein bisschen blöd. Den streichen wir mal schnell und dann war das Slalom. Und an dem Tag ist irgendwie alles schiefgelaufen, was schieflaufen nicht können. Ich bin in der Früh aufgestanden und habe meine Schlappfahne gefunden. Bin immer mit den Socken zum Frühstück gekommen. Ist ja jetzt kein Problem. Dann einfahren, normalerweise tue ich drei Läufe einfahren. Ich bin in die drei Läufe nicht weiter wie 10 Tore gekommen. Hab mir einen Einfahrski ruiniert. Bin dann mit dem Reserve-Rennski gefahren. Und habe ich auch eingefadelt. Bei der dritten Fahrt. Bei der zweiten Fahrt bin ich hinter ihm gesessen und bin halt bei Osse. Und dann habe ich keinen Ski mehr gehabt. Also kein zum Durchfahren, sondern nur mal so zum Freifahren. Und war mir aber wurscht. Normalerweise hätte ich mich da schon wegschmeißen können, nicht? Ja, Gottes Willen, und was tue ich denn jetzt? Das ist ja, ich habe kein Gefühl nicht und bla bla bla. War mir so wurscht an den Tag. War mir echt egal. Ich wusste, heute ist mein Tag. Bin dann immer mit dem Wissen, ich habe da im Vorjahr gewungen beim Finale. Das hat dann schon recht geholfen, weil man gewusst hat, ich mag den Hang. Und dann bin ich den ersten Durchgang gefahren, bin im Ziel gewesen, 55 Hundertstel Rückstand als Platz 6. Und ich weiß nur, dass ich 55 Hundertstel Rückstand hinter dem Platz 1 gehabt habe. Ich habe keine Ahnung, was ich hinter Bronze gewesen war. Und dann war Pause, Team Hospitality, und ich gehe raus. Denke ich mir, welcher Scherzkeks hat meine Ski jetzt genommen? Oder versteckt? Ha, ha, ha. Und dann schaue ich, dann stehen sie um die Ecken um mich und schaue so auf, dann steht da die J oben. Die Gruber Julia. Hat sie gleiche Schuhe gelassen, hat aber die Ski verwechselt. Und die hat dann so einen komischen Schliff am Kopf. Ich hab da keinen Schwung fahren können. Bin also runtergecruised. Und dann war da der extra eingebaute Babylift bis zum Slalomstart auf. Und dann war die Kamera, was ihr seht, bei der WM haben sie immer so, wenn die Österreicher kommen, extra nochmal eine Startkamera. Und dann so, ja, haha, es ist alles super, nichts läuft so, wie es ist, aber es ist alles happy. Und zack, bumm, Renji war hier oben, der war beim Wolfi, das habe ich gewusst, und habe nur gesagt, ich brauche bitte, wenn es ausgeht, meine Stecken, die sind im Ziel, die Julie hat die falschen Stecken gerapscht, und sonst brauche ich bitte ein neues Ball, bin ich zum Leckerservice mal gegangen. Und ich wollte meine haben, die sind einfach so gut eingegriffen. Und was in Schladming halt so speziell war, es waren zwei Zwischenseiten und es waren einfach 40.000 Leute in dem Stadion. Und ich war bestplatzierte Österreicherin und ich habe halt alles mitgekriegt, ob halt eine geführt hat oder nicht. Und habe gewusst, wenn ich so 5 Läufe vor mir am Start stehe, habe gewusst, wenn für Österreich heute wer Medaille macht, dann bin sie. Passt. Und dann habe ich mich noch vorbereitet und habe dann 2 Läufe vor mir meine Stecken gekriegt, die sind dann aufgekommen. Und dann steht im Starthäusl rein, und dann geht das Lied, hab ich gewusst, so. Jetzt sagt der Steinacher Steff gleich meinen Namen. Dann hab ich mein Startritual gemacht, hab meinen Helm sauber gedruckt, Stecken für Reton, Starthäusl ist zugegangen, und bin ich gefahren. Und beim 7. Tor, das war ein langer Schwung, einen in der Hornadel, hab ich das 2. Tor mit der Hand versammt. Hat mir hergeschnalzt, und hab's mir in den Helm sauber geschoben, dass ich aber so ein bisschen aufschauen hab müssen. Weil bei der Brünenrand ganz überdruckt war, unter die Augenbrauen aber. Und dann bin ich halt so gefahren und cruised und irgendwie war das wahrscheinlich das einzig Richtige, weil dann habe ich mich mehr damit beschäftigt, ob ich irgendwas sicher und fahre, als wäre, dass ich mir jetzt über den Lauf überlege. Bin einfach gefahren. Und war dann im Ziel mit 87 Hundertstel Vorsprung. Vor der Maria Bettele Holmer. Und ich wusste, dass die war irgendwas 20. oder irgendwas, die hat einen Lauf abgelegt gehabt. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn ich noch so einen großen Vorsprung habe, dann war der Lauf gut. Und ich dachte, jetzt muss ich warten. Ja, und dann ist, wer 5. war, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass die Riesch 4. war. Die ist dann leider ausgefallen, die Riesch Maria. Da haben wir durchgeschnauft und dann ist die Tanja Butte reingekommen.
Weil das leider war jetzt aber schon sehr.
Nein, das war einfach ehrlich. In dem Moment haben wir gedacht, yes.
Jawohl.
Ja, ist das so. Ich habe gesagt, Maria, glaube ich, auch mal verzählt, aber sie sagt, ja, das ist ja normal. Also, ist ja so. In dem Moment zählt man nur selber. Also, wenn ich mal Egoist bin, nachher dann bei der WM, wo ich drauf hoffe, dass ich halt nicht Vierte wäre, wo ich schon einen 4. gehabt habe. Und dann ist die Butte eigentlich durchs Ziel gefahren und die war hinter mir und dann habe ich gewusst, ich habe meine erste Einzelmedaille. Und dann war mir ganz egal, was wird. Und es war einfach so ein mega Moment, wo ich einfach da vor der Leading Wall gestanden bin und einfach die Hände aufgerissen habe und gekupft bin mit Skischuhen. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie so hoch mit Skischuhen gekupft wie da. Und habe mich einfach so gefreut und habe wieder mal Rot und Wasser gerät, aus Freude. Und ja, war dann dabei, wie er Michaela Schiffer den ersten Weltmeistertitel gemacht hat.
Weil jetzt red nicht über die wenn du gerade das übergekommen hast.
Ja.
Und hallo.
Aber ja, so ist es.
Und du erzählst es, wie das gestern gewesen wäre.
Ja, das
ist da, langer Schwung in der Hornhose.
Ja, das sind so Sachen, das. Ja, Schmidi, wie geht's dir? Weißt du, von wem Super Gym, vom Titel, weißt du wahrscheinlich auch noch alles?
Ja, schon sehr viel.
Also
das siebte Tor weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, wie ich in Steuerung eingefahren bin, dass ich ein Driftel gemacht habe und immer denkt dann, wow, jetzt wird der Roli da aussehen, sagen, das ist ein Kass. Jetzt hat es ihn wieder angestellt.
Aber eben, man weiß, gewisse Dinge, weiß ich nicht, hätte man sowieso gemerkt oder ist einfach aufgrund der ganzen emotionalen Geschehnisse, die nachher noch gewesen sind, dass du deswegen alles so weißt?
Ja, sicher, das ist der Tag.
Eben.
Kann ich was weißt du alles, wie du in so Epoche das letzte Rennen gegangen hast bei der Kugel? Wie du die Kugel geholt hast?
Nein, da weiß ich nicht mehr viel, weil da war ich so maßlos mit meinem Leben überfordert, dass man da alles erzählen kann. Also das war ganz extrem.
Es war daheim grausig zum Zuschauen. Also grausig im Sinne von, was passiert jetzt?
Ja.
Ich habe das schon gesehen, ich habe schon gefeiert, wie es im Ziel war.
Ach, ja, wobei, ja, das war schon echt richtig cool.
Jetzt muss ich noch mal kurz aussehen, weil du gesagt hast, endlich die erste Einzelmedaille. Das sagst du nicht ganz ohne Grund, weil du bist die Mrs. Weltmeisterschafts-Goldmedaillengewinnerin im Teambewerb. Ich glaube nicht, dass es bis jetzt irgendwann gibt, was mehr gewonnen hat im Teambewerb als du, oder?
Boah. Also drei goldene mal sicher nicht, nein.
Drei goldene 2007, 2013 und 2015, zweimal Silber 2011 im Team und dann eben die Einzelsilber, entschuldige. Und zweimal Bronze hast du auch noch geholt, eben in Wales hast du erzählt und bei der Bademantel Party 2017.
Nein.
Was eigentlich ein unfassbar cooler Abschluss war. Also ich kann mich erinnern, wie du gesagt hast, jetzt ist eigentlich alles geschafft und da fahren wir, willst du dann wieder weiterfahren?
Ja, aber 2017 bin ich Team nicht mehr gefahren. Weil.
Nein, aber ich habe nur mehr auf die Kombi konzentriert.
Wegen Knie. Genau. War das erste Mal, wo ich nicht mehr gefahren bin.
Und wir haben sie auch nichts gekriegt.
Das hast jetzt du gesagt.
Nein, ich weiß gar nicht.
Nein, haben sie nicht.
Ich glaube, in die Kirche führt. Hallo?
Nein, der Teambewerb war für mich, ich weiß nicht, ja, es hat selber Mama gesagt zu mir. Oder die Techniker, die waren nicht immer, die war die Mama. Ich habe aber das so.
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, aber ich habe das nicht negativ empfunden, weißt du? Es war einfach immer so, ja, ich habe meistens als Dopit mitgehabt, irgendwann immer was vergessen und dann, ja, ist halt ausgeglichen worden von mir, nicht? Aber.
Entschuldigung, dass ich da jetzt unterbrich, weil du sagst Mama und du warst für jeden da. Also eine Geschichte wird mir immer in Erinnerung bleiben und die wird mir im Herzen bleiben, weil ich bin in Vale Beaver Creek bei der WM Vierte geworden, bei meiner ersten WM, noch relativ jung. Und du bist da als erfahrene Läuferin zu mir hergekommen und hast gesagt, kann ich Vierter werden, gehört im Leben dazu, auch bei Großereignissen. Ich weiß, von was ich rede. Aber da, du hast meine ganz spezielle Medaille, was wir dir bastelt haben. Und es war eine zusammendruckte Blechbierdosen. Und da hast du eine Schleiferlummerdung gemacht und am vierten Platz aufgeschrieben. Und die habe ich heute noch zwischen meine Akkreditierungen, die habe ich aufgehalten, die habe ich mit genommen. Und das war damals für mich so, Alter, die Michi Kirchgasser macht das für mich. Und wir haben nachher eigentlich voll die Garde gehabt, da beim Koch, beim Essen. Und das hat meinen Tag damals sehr erheitert. Und da habe ich noch oft drauf zurückdenken müssen, weil das echt, ja, einfach ein cooler Moment war und schon auch was Besonderes.
Ja, freut mich voll, dass du das auch so siehst. Und ich habe auch immer gesehen, ein Vierter, es ist zwar echt bescheiden, aber irgendwie gehört es dazu, weil es einfach ganz ein eigenes Gefühl ist. Fünfter ist so, ja, okay. Wir sind weiter dazwischen. Aber Vierter ist so wirklich. Und ich finde halt, wenn man halt dann einfach so eine Blechmedaille hat, ich weiß nicht, das ist mich auch noch und ich weiß, ich hätte das gern gehabt, dass mir noch mehr wer gemacht hätte.
Ich war da dabei, wie wir es zusammentreten haben.
Wer hat die vorher ausgetrunken, Schmiedi?
Ich war dabei beim Zahntreten, habe
ich
gesagt.
Ich glaube, die haben wir aus dem Skistell, das haben wir selber mit einem machen lassen.
Ja.
Da muss ich möchte sagen, ob du da einen vierten Platz mithaben kannst von deiner tollen WM.
Aber was ich allgemein mir erleichtert habe bei Weltmeisterschaften, war, dass ich die Punkte aus dem Kopf gekriegt habe. Ich habe immer meine WCSL-Punkte im Kopf gehabt wegen der Startnummer. Ich bin immer so ein bisschen zwischen 12 und 15 gewesen und habe immer bei jedem Weltcuprennen auf die depperte Startnummer gedacht. Und bei Weltmeisterschaften war es mir wurscht, ja, so blöd.
Ja, das ist ja voll anstrengend.
Ja, und deswegen war immer irgendwo die Handbremsen drin. Und bei WM war es einfach so, es zählt nur 1, 2, 3, und wenn man ehrlich ist, eigentlich nur 1. Also einfach Vollgas geben. Und so ist mir eigentlich bei den Großveranstaltungen leichter gefallen, wirklich alles zu attackieren, als wir bei normalen Rennen.
Org.
Spannend.
Spannend, gell, wie man so denkt.
Die eine denkt, auch, dass sie die anderen nicht stärker machen darf, wenn sie irgendwo Schwäche zugeben darf. Du denkst über die Startnummer noch.
Was hast du denn noch gedacht? Jetzt Bock aus.
Angeschwitzt, dass ich nicht das fahre, was ich eigentlich kann.
Das haben wir uns alle.
Von Fingern aufs Kopf. Weiß nicht.
Da hat halt jeder seine eigenen Hirnpurzel.
Ja, das ist so arg.
Ja, irgendwann, wenn du sagst, knapp rein bist mit den Punkten, denkt man schon ein bisschen drüber nach. Aber so richtig über Punkte nachdenkt, habe ich wirklich nur, wie ich um die Kugel gefahren bin.
Wo du Schokobananen in der Schachtel gegessen hast, also eine Schachtel am Tag?
Ja.
Hier kann man genau Schokobananen einfach so schon mal essen.
Voll geil an der Beste, wenn es 3-4 Tage offen sind, dass sie zart sind.
So grausig.
Also Schokobananen ist einfach generell nicht gut. Aber Bananen drin.
Ich habe ja Rumkugeln auch mitgehabt.
Das ist schon was Süßes. Rumkugeln bin ich dabei. Aber Schokobanane, da geht es einfach wegen der Banane schon nicht.
Okay.
Nein, aber das ist keine Banane.
Ja, aber da steht Banane drauf. Und es hat einen Geschmack von Banane.
Magst du allgemein keine Banane? Du bist die erste Sportlerin, was ich kenne, was keine Bananen
macht.
Sonst auch noch hakelig, oder?
Nein, nicht hakelig, nur wählerisch.
Ah, okay. Sonst noch wählerisch.
Ich esse keine Melonen. Keine. Und Birnen muss ich auch nicht zwingend haben.
Wichtig ist, dass du steirische Äpfel magst und steirisches Kürbiskernöl, dann ist kein Fehler im System.
Also Kürbiskernöl sehr, sehr gern. Äpfel eigentlich erst seit...
Du in der Südsteiermark und Weststeiermark warst und gescheite gekriegt hast.
Also Äpfel ist spannend gewesen. Kocht und grillte Äpfel habe ich auch gegessen. Rohe Äpfel ist jetzt wieder seit Fabio. Aber was ich nicht kann, das kann ich immer noch nicht und ich weiß nicht warum, ich kann nicht in einen Apfel so reinbeißen. Ich muss ihn aufschneiden.
Hast du schlechte Zähne?
Nein, da geht's nicht ums Beißen an sich, wegen die Zähne, sondern dieses Gefühl, da reinbeißen müssen.
Oh, okay.
Ja, eben, es ist...
Jetzt wird es schon langsam crazy, der bei uns im Podcast. Also, hey Leute, schaut mal auf die Zeit. So eine haben wir schon mal einen Stunden Podcast gehabt? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob unser System das kann.
Tschüss, macht es gut.
Nein.
Wir brauchen noch eine Geschichte, die niemand von dir weiß und du uns heute unbedingt erzählen möchtest.
Puh.
Das ist keine Geschichte.
Dein erstes Weltcuprennen, Kirche.
Und wie das erste Weltcuprennen von der Kirche ausgeschaut hat, das hört ihr in der nächsten Folge von Was dahinter steckt. Tschüss, Bussi, Baba.
Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.